RD.
Der US-Präsident wähnt sich dicht dran an einem Deal zum Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine.
So I think we're getting very close to a deal, we'll find out.
So ein optimistischer Donald Trump diese Woche. Wahr ist, dass die diplomatischen Bemühungen hochtourig weiterlaufen und der US-Präsident dabei auch weiter auf einen Immobilienmogul setzt, der Kritikern zufolge eher im Auftrag des Kreml verhandelt, denn im Interesse des Weißen Hauses. Steve Witkoff, Trumps wichtigster Unterhändler, soll kommende Woche erneut nach Moskau reisen, trotz aller jüngsten Enthüllungen zu seiner Putin-Nähe. Damit zunächst ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Freitag, der 28. November. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Saftig, juicy ist gar kein Ausdruck für das, was die Kollegen von Bloomberg diese Woche zu Trumps Russland-Unterhändler Steve Witkoff zutage förderten. Laut einer Mitschrift eines Telefonats von Witkoff mit Putins Außenpolitikberater Juri Uschakow vom 14. Oktober coachte dieser in bester Beratermanier die russische Seite, wie man seinen Chef Donald Trump gefügig machen könnte. Und erinnerte Moskau bei der Gelegenheit auch daran, dass ja ein Selenskyj-Besuch in Washington anstehe und dass am besten Putin noch vorher mit Trump telefonieren solle. So kam es damals auch. Das ist ungefähr so, als würde vor dem Fußball-WM-Finale gegen, sagen wir jetzt mal, Argentinien, Julian Nagelsmanns Co-Trainer dem Gegner heimlich Nachhilfe darin geben, wie man die deutsche Mannschaft am besten austrickst. Und das alles passt haargenau ins Bild all derer, die spätestens seit März schon vermuten, Witkoff sei eher geneigt, den USA die russische Lesart dieses Krieges unterzujubeln, als umgekehrt. Im März nämlich erklärte Witkoff, dass er Russlands Präsidenten durchaus möge.
I liked him.
Ist Witkoff also ein verkappter Putin-Mann? Er bleibt jedenfalls zunächst weiter ein Trump-Mann, wie wir gleich noch vertiefen werden, Stefan. Genau wie die Frage, ob wir denn jetzt, wo Russland wieder Maximalforderungen bekräftigt, dem Frieden wirklich näher kommen. Im Schwerpunkt dann widmen wir uns der Frage, was der Krieg in der Ukraine für andere heutige, aber auch zukünftige Konfliktherde auf diesem Erdball bedeutet. Ob Kriege, Stichwort Drohnen, künftig anders geführt oder sogar wahrscheinlicher werden, wenn auch Terrorgruppen zum Beispiel gegen wenig Geld Billigdrohnen zu Waffen umrüsten. Oder sich, wovor der Analyst Thomas Schiller warnt, Know-how aus dem Ukraine-Krieg aneignen.
Alle bewaffneten Gruppen, alle Streitkräfte schauen momentan auf die Ukraine, was dort passiert, was dort an Innovationen passiert, wie Drohnen eingesetzt werden. Und die Weiterverbreitung wird sich meines Erachtens gar nicht verhindern lassen.
Das ganze Interview mit Thomas Schiller bei uns gleich. Vorher aber kommen wir zum Blick auf die aktuelle Lage, wie gewohnt, Stefan, und zur Frage, wo stehen wir genau nach einer Woche hektischer Turbodiplomatie?
Ja, du lieferst die Antwort schon mit, Kai, denn ich fürchte, wir sind einem gerechten und dauerhaften Frieden keinen Schritt näher gekommen. Es droht erneut Stillstand. Nach Trumps Ultimatum an Selenskyj, dem sogenannten Friedensplan, trotz für Kiew unannehmbarer und weitgehend von Moskau diktierte Bedingungen zuzustimmen. Zwar waren die fieberhaften Nachverhandlungen der Ukrainer und Europäer am Ende irgendwie erfolgreich und ein dem überfallenen Land aufgezwungener Frieden konnte verhindert werden, der einer Kapitulation und Selbstaufgabe der Ukraine geglichen hätte und das Land für die Zukunft ziemlich wehrlos gemacht hätte. Den aus ukrainischer wie europäischer Sicht deutlich faireren Genfer Vorschlägen für einen Weg zum Frieden will Russlands Machthaber aber partout nicht folgen, Kai.
Wladimir Putin hat sich ja inzwischen persönlich dazu geäußert. Was genau hat er gesagt?
Na, zunächst mal hat sich der Kreml-Chef bei einem Besuch in Kirgisistan als argloser und friedliebender Mensch gegeben und Kriegsängste in Europa als völlig unbegründet abgetan. An die Adresse verschiedener EU-Politiker sagte Putin wörtlich, Zitat, Sie sagen, Russland bereite sich darauf vor, Europa anzugreifen und man müsse das Verteidigungspotenzial sofort stärken. Aber aus unserer Sicht ist das völliger Unsinn. Es ist eine direkte Lüge. Zitat Ende. Russlands Herrscher meint, dass diese EU-Politiker ihrer jeweiligen Verteidigungsindustrie dienten oder ihre Beliebtheit stärken wollten. Er würde im Zuge von Verhandlungen einen Angriff auf Europa auch schriftlich ausschließen, hat er gesagt.
Aber derlei Beteuerungen dürften im Westen ja nur wenige Glauben schenken und in der Ukraine schon mal gar nicht. Schließlich hatte Putin ja noch im Februar 2022, also wenige Tage vor dem großen Überfall auf die Ukraine, genau einen solchen Angriff ausgeschlossen. So viel also zum Stichwort Lüge, was ja Putin nun den Europäern vorwirft. Hat denn Russlands Herrscher Verhandlungsbereitschaft gegenüber diesem Genfer 19-Punkte-Plan, also diesem neuen Plan, signalisiert?
Na, symbolisch ja, substanziell nein, würde ich sagen. Putin hat erneut beteuert, er sei bereit zu Verhandlungen über ein Kriegsende. Als Bedingung für ein Ende der Kämpfe wiederholte er dann aber die bekannte Moskauer Maximalforderung. Ein Rückzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten, die Russland völkerrechtswidrig für sich beansprucht. Ansonsten werde das russische Militär seine Ziele so wörtlich mit bewaffneten Mitteln erreichen. Gemeint ist, Kai, das bereits vollständig besetzte Luhansk, aber eben auch die ganze Region Donetsk, die Putins Truppen bekanntlich bis heute nicht komplett erobern konnten. Also, der Aggressor gibt sich demonstrativ gelassen, das war mein Eindruck. Ob aus Überzeugung oder als Bluff, wissen wir nicht. Aber deshalb setze ich jedenfalls wenig Hoffnung in die für kommende Woche ja angekündigten Gespräche über die Genfer Vorschläge in Abu Dhabi. Mein Eindruck bleibt, Moskau mauert bei allem, was nicht seine Maximalforderungen erfüllt. Und Putin lässt seine Truppen weiter bomben und schießen, töten und zerstören. Selbst während der Geheimverhandlungen hatten die Waffen ja an keinem einzigen Tag geschwiegen. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj sagt, man solle sich keine Illusionen machen, dass sich Russlands Bestrebungen bald ändern würden.
Wenn sie also mehr Kilometer ukrainisches Land wollen, geht es ihnen überhaupt nicht ums Territorium. Es geht darum, ihre Macht für immer zu erhalten, darum, eine Nachbarnation zu unterwerfen. Und wir haben deutlich gesehen, dass von Russland nichts anderes zu erwarten ist als Zerstörung.
Das klingt ernüchternd und fast so wie die erste Einschätzung unserer Kollegin Rebecca Barth ja aus dem ARD-Studio Kiew. Die hatte, nachdem der offensichtlich größtenteils aus russischer Feder stammende amerikanische sogenannte Friedensplan mutmaßlich von Moskau an westliche Medien durchgestochen worden war, hier bei uns gesagt, die ganze Aufregung sei, Zitat, viel Lärm um nichts. Wie siehst du das, Stefan?
Ja, nicht ganz so pessimistisch. Der ganze Druck, der in den letzten Tagen auf dem Verhandlungskessel war, hat aus meiner Sicht zwei wichtige und wertvolle Erkenntnisse gebracht. Immerhin, zum einen haben die Europäer bewiesen, dass sie standhaft bleiben und mit einer Stimme sprechen können, wenn es darauf ankommt. Zum anderen wurde offensichtlich, dass die Außenpolitik des immer den starken Mann markierenden US-Präsidenten keineswegs aus einem Guss ist. Im Gegenteil, alle Welt konnte sehen, dass der amerikanische Außenminister Marco Rubio und der Sondergesandte des Präsidenten Steve Witkoff, dass Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Vizepräsident J.D. Vance, dass die alle alles andere als ein eingeschworenes Team sind, dass sie nicht nur nicht an einem Strang ziehen, sondern zeitweise gar in unterschiedliche Richtungen drängen.
Darüber reden wir gleich noch, vor allem über die Rolle Steve Witkoffs. Aber schauen wir zunächst noch mal auf genau die von dir angesprochenen Europäer. Das ist ja eigentlich auch schon eine bittere Erkenntnis, wenn auch nicht völlig neu, wenn es im Grunde fast täglich darum geht, diplomatische Brände auszutreten, beziehungsweise dem US-Präsidenten irgendwie gleichzeitig gefallen zu müssen und ihm im selben Atemzug wirre oder gefährliche Ideen gar für Europa oder die Ukraine auszutreiben. Aber die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Großbritannien, Macron, Merz und Starmer, waren dem von Trump ja wahnsinnig unter Druck gesetzten Selenskyj sofort beigesprungen und haben sich eben gleichzeitig demonstrativ darum bemüht, den US-Präsidenten bei Laune zu halten. Wie hat das alles auf dich gewirkt?
Ja, streckenweise wie eine Art Huldigungsshow für einen einzigen Zuschauer im fernen Washington, bei der sich die außenpolitischen Athleten diesseits des Atlantiks derart schwungvoll im Spagat übten, dass es im Schritt schmerzen musste. Ich meine all die Lobeshymnen, mit denen die Europäer Trumps Entschlossenheit und seinen Friedenswillen priesen, allem Entsetzen über den halbgaren 28-Punkte-Plan zum Trotz. Aus dem Munde von Ursula von der Leyen, Kaya Kallas und Friedrich Merz klang das so.
We welcome the efforts led by President Trump.
Everyone welcomes United States push for peace.
Ich begrüße deshalb das fortgesetzte amerikanische Engagement bei der Lösung dieses Konfliktes.
Ja, man könnte sich darüber mokieren, Kai, aber dahinter steckte eine abgestimmte Strategie. Erst ausgiebig schmeicheln, dann entschlossen und geschlossen das Schlimmste verhindern für die Ukraine und für Europa. Die Kommissionspräsidentin machte unmissverständlich deutlich, dass der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine auf keinen Fall belohnt werden dürfe.
If today we legitimize and formalize the undermining of borders, we open the doors for more wars.
Wenn wir heute die Verletzung von Grenzen legitimieren, sagt Kommissionschefin von der Leyen, dann öffnen wir die Tür für weitere Kriege.
Ein kühles Thank you, but no thank you kam von den Europäern übrigens auch zu den als ziemlich dreist empfundenen Plänen des amerikanischen Präsidenten, vom auf europäischen Konten eingefrorenen russischen Vermögen etwas für die USA abzuschöpfen. Niemand außer den Europäern entscheidet über die Verwendung dieser Gelder. Das sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und er wirkte dabei durchaus kämpferisch, als müsse er sich gegen einen Verbündeten verteidigen, was der Wahrheit aus meiner Sicht ja durchaus nahe kommt, Kai.
Wobei ja eine Entscheidung, was diese Gelder betrifft, auch noch nicht getroffen ist von europäischer Seite. Welchen Kurs fährt da die Bundesregierung? Sieht doch so aus, als wolle sie bei aller Solidarität mit Zelensky jetzt auch nicht die für die Verteidigung der Ukraine so entscheidenden Amerikaner völlig verprellen. Auch wegen deren, man muss es ja so sagen, alternativloser militärischer Fähigkeiten.
Ja, du sagst es und beschreibst das deutsche Dilemma. Führungsmacht sein wollen, aber es noch nicht können. Immerhin hat Bundeskanzler Merz nach Bekanntwerden des 28-Punkte-Plans ziemlich rasch den US-Präsidenten an die Strippe gekriegt, um Europas Bedenken vorzutragen, betont freundschaftlich vermutlich. Und auch Johann Wadefuhr legt jedes Wort auf die Goldwaage, bevor er nicht ohne Stolz beschreibt, wie auch mit Deutschlands Zutun der für die Ukraine bedrohliche 28-Punkte-Plan der Russen und Amerikaner Punkt für Punkt entschärft werden konnte. Der Außenminister sagte am Mittwoch hier bei NDR Info:
Alles, was Europa betrifft, alles, was die Europäische Union betrifft, alles, was die NATO betrifft, also was uns hier betrifft, unser Kerngeschäft, unsere Kerninteressen in Europa, das ist herausgenommen worden und das muss natürlich noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt gesondert verhandelt werden.
Können Sie das einmal genauer sagen, was da rausgenommen worden ist aus diesem Plan?
Da waren ja Aspekte drin, das ist ja zitiert worden, ob und welche Truppen in Polen stationiert werden. Da waren Fragen drin der Unterstützung der Ukraine, der Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Da waren Fragen drin auch der NATO-Mitgliedschaft, auch der Frage, wer wann der NATO beitreten könne oder nicht. Das sind ja Kernfragen, die Europa interessieren und die wir selber zu entscheiden haben.
Ist das denn, Stefan, die Haltung aller Europäer, neben dem üblichen Verdächtigen Ungarns Regierungschef Viktor Orbán, gibt es doch durchaus auch andere Kräfte, die im Sinne des russischen Machthabers zu agieren scheinen zumindest und der Ukraine große Gebietsabtretungen auch zumuten würden, oder?
Ja, die gibt es und auch eine parallel zur Kriegsmüdigkeit in der Ukraine spürbare Unterstützungsmüdigkeit, aber wenn wir mal nicht wie sonst auf die Regierungschefs und Staatschefs schauen, sondern auf die Europaabgeordneten, dann gibt es doch ein klares Mandat. Am Donnerstag hat das Parlament die EU aufgefordert, mehr Verantwortung für die europäische Sicherheit zu übernehmen und sich tatkräftig für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine einzusetzen. Das Plenum verabschiedete mit 401 Stimmen dafür, 70 dagegen und 90 Enthaltungen eine Entschließung, in der es die EU und ihre Mitgliedstaaten auffordert, in diesem entscheidenden geopolitischen Moment Führungsstärke zu zeigen. Sie sollen weiterhin mit Washington und anderen gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Verhandlungen über einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine auf den Grundsätzen des Völkerrechts fußen, heißt es in einer Presseerklärung. Und weiter: Die Abgeordneten sind der Ansicht, dass einem nachhaltigen Frieden ein wirksamer Waffenstillstand vorausgehen muss, gestützt auf robuste EU- und US-Sicherheitsgarantien für Kiew, deren Wirkung im Umfang Artikel 5 der NATO und Artikel 42 Absatz 7 des Vertrags über die Europäische Union gleichkommt, mit denen also einer erneuten Aggression vorgebeugt wird und die vorsehen, dass bei einer erneuten Aggression sofortige Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Abgeordneten betonen außerdem, Kai, dass kein vorübergehend besetztes ukrainisches Gebiet von der EU oder ihren Mitgliedstaaten rechtlich als russisches Territorium anerkannt wird.
Die Zeichen in Brüssel stehen auch auf Fortsetzung und ständige Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Und es wird weiterhin daran gearbeitet, ein rechtlich und finanziell tragfähiges Reparationsdarlehen, so wird das genannt, für die Ukraine hinzubekommen, dessen Deckung die eingefrorenen Vermögenswerte Russlands bilden sollen. Immerhin ja 140 Milliarden Euro. Wie schon gesagt, Entscheidung da noch nicht getroffen. Lass uns die Aufmerksamkeit aber nochmal nach Washington richten, wo Trumps Sondergesandter für die Ukraine, Steve Witkoff, erneut massiv in die Kritik geraten ist. Lass uns nochmal aufdröseln, was genau wird ihm da vorgeworfen?
Ja, du hast es angedeutet, eine viel zu große Nähe zu Russland und seinem Machthaber Wladimir Putin. Bei seinen zahlreichen Moskau-Besuchen ist der Immobilienmogul durch befremdliche Wiederholung von Kreml-Propaganda aufgefallen. Schon im März hatte Witkoff gesagt, er sehe Präsident Putin nicht als schlechten Kerl, sondern er möge ihn.
I don't regard Putin as a bad guy.
Ich halte Putin nicht für einen Bösewicht. Die Ukraine ist eine komplizierte Sache. Der Krieg und alles, was dazu geführt hat. Schuld hat niemals nur eine Person, nicht wahr?
You know, it's never just one person, right?
Ähnlich klingt Witkoff in seinem Telefonat mit Juri Uschakow, Putins außenpolitischem Berater, am 14. Oktober. Du hast es erwähnt. Laut der inzwischen von Bloomberg publik gemachten Abschrift des Telefonats versichert Witkoff, er habe tiefsten Respekt für Putin und es sei seine Überzeugung, dass Russland so wörtlich immer einen Friedensdeal gewollt habe. Witkoff schlägt vor, dass US-Präsident Trump und der Kreml-Chef telefonieren, noch bevor drei Tage später der ukrainische Staatschef Selenskyj im Weißen Haus erwartet wird.
Das war dieser Besuch, bei dem der ukrainische Präsident ja Trump zur Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern bewegen wollte, von diesem dann aber ziemlich brüsk abgewiesen worden war, mit dem Hinweis, die US-Waffen könnten den Konflikt eskalieren und Putin wolle den Krieg doch beenden.
Genau. Witkoff gab den Russen für diesen Putin-Anruf bei Trump konkrete Tipps. Dabei wäre es gut, wenn Putin Trump zur Gaza-Vereinbarung gratuliere und sage, dass er Putin Trump für einen Mann des Friedens halte. Danach, so Witkoff, werde das dann ganz gewiss ein sehr gutes Telefonat werden.
Das Gespräch soll ja dann auch tatsächlich 2,5 Stunden gedauert haben. Das erweckt den Eindruck, der Amerikaner Witkoff diene eher Russlands Präsident als Berater, denn seinem eigenen. Und das dürfte Trump mächtig sauer gemacht haben.
Ja, dachte ich auch, aber im Gegenteil, Trump hat seinen wohlhabenden Wahlkampfspender und Golfkumpel in Schutz genommen während eines Fluges an Bord der Air Force One.
Ich habe das nicht gehört, aber ich habe gehört, dass das normale Verhandlungen waren. Ich denke mal, er sagt das Gleiche auch der Ukraine, denn jede Seite muss geben und nehmen.
Was Trump da als normalste Sache der Welt herunterzuspielen sucht, sehen inzwischen auch viele Republikaner übrigens als Grenzüberschreitung und das buchstäblich, denn der US-Gesandte beriet seinen russischen Counterpart dazu, wie sich Trump im russischen Sinne und zum russischen Vorteil beeinflussen ließe und das kurz vor einem Selenskyj-Besuch im Oval Office. Nichts daran sei normal, kritisiert die Demokratin Bridget Brink. Sie hatte im Mai ihren Posten als US-Botschafterin in Kiew aufgegeben, den sie über 3 Kriegsjahre innehatte, und sie hat das Handtuch geworfen aus Protest gegen Trumps russlandfreundliche Ukraine-Politik.
Normal ist es, wenn Verhandlungsführer mit beiden Seiten sprechen, aber nicht normal ist, wie Witkoff die russische Seite berät, als sei Russland hier nicht der Aggressor und nicht die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ohne das Wort Landesverrat in den Mund zu nehmen, fordern einige Republikaner inzwischen sogar die Entlassung Witkoffs. Dazu dürfte im Stillen auch der US-Außenminister Marco Rubio gehören, Kai, denn an ihm waren die amerikanisch-russischen Geheimverhandlungen weitgehend vorbeigelaufen. Und der russlandkritische Transatlantiker Rubio war es, der mit den Ukrainern und mit den Europäern die Fortschritte in Genf erzielte, weil er anders als sein Chef in Putin keinen potenziellen Partner der USA sehen kann.
Danke, Stefan, für diesen ausführlichen diplomatischen Überblick. Dann noch kurz zur militärischen Lage. Du hast ja schon angedeutet, die Russen führen ihren Angriffskrieg mit aller Macht weiter.
und kommen in manchen Frontgebieten langsam voran. Laut Berichten des Kiew Independent ist es den Angreifern gelungen, zwei ukrainische Dörfer zu erobern, den Ort Promin in der Region Donetsk und das Dorf Wysoke im Oblast Saporischia, beide in besonders umkämpften Frontbereichen. Promin liegt unweit der Stadt Myrnograd, die von den Ukrainern immer noch verteidigt und kontrolliert wird, obwohl sie, ähnlich wie Pokrowsk, von russischen Streitkräften nahezu eingeschlossen wurde. Wysoke liegt in der Nähe der Kleinstadt Gulaipolje, die durch einen plötzlichen Vorstoß der Russen Richtung östliches Saporischia in den vergangenen Tagen massiv unter Druck geraten war. Bei einem chaotischen Rückzug der Ukrainer in der Nähe von Gulaipolje sollen russische Soldaten 5 ukrainische Kriegsgefangene hingerichtet haben. Nach Angaben der ukrainischen Analyseorganisation Deep State seien die Ukrainer in einem Waldstück gefangen genommen, verhört und dann von Russen erschossen worden. Ein Sprecher der ukrainischen Streitkräfte bestätigte, dass man sich in der Gegend aus etlichen Verteidigungsstellungen habe in unkoordinierter Weise zurückziehen müssen. Dabei habe man eine Flanke ohne Schutz gelassen. Etliche Soldaten würden noch vermisst, heißt es. Eine Untersuchung wegen mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen soll folgen, Kai.
Wir werden diese Entwicklung natürlich weiter beobachten und bewerten. Erstmal danke bis hierhin, Stefan. Und damit zu unserem heutigen Schwerpunkt. Militärexperten warnen beständig, ein Waffensystem allein entscheide keinen Krieg. Trotzdem ist unbestritten, dass in der Ukraine Drohnen an den Frontlinien und auch bei Russlands Luftangriffen auf zivile Ziele und Infrastruktur eine extrem wichtige Rolle spielen. Nicht nur die NATO und die Bundeswehr, auch andere Armeen und andere Akteure weltweit, auch Terrorgruppen, um es klar zu sagen, beobachten sehr genau, wie in der Ukraine Krieg geführt wird. Etwas zynisch könnte man fragen, ist das angegriffene Land ein Testlabor für Kriege der Zukunft? Inwieweit beeinflusst der Drohnenkrieg in der Ukraine bereits heute andere Konflikte? Und werden Kriege in Zukunft damit vielleicht wahrscheinlicher? Das wollen wir genauer ergründen mit Thomas Schiller. Er ist Consultant und Analyst mit Schwerpunkt Afrika, hat jahrelang unter anderem in Mali gelebt. Herr Schiller, da Sie sich in Ihrem Leben viel mit geopolitischen Themen befasst haben, zunächst die aktuelle Frage, dass die Europäer im Nachhinein ja fieberhaft versuchen mussten, auf den russisch-amerikanischen 28-Punkte-Plan noch Einfluss zu nehmen. Sehen Sie das eigentlich als ein Zeichen der Schwäche?
Naja, also die Frage ist ja vor allem, wird man vorab gefragt, und das ist ja offenbar nicht passiert. Das ist aber kein Einzelfall. Die sogenannte Schwäche Europas, also ich würde das jetzt nicht Schwäche nennen, weil Europa eigentlich schon eine sehr große Rolle weltweit auch spielt. Aber wir haben halt in Europa so ein bisschen die Tendenz, uns selber zu schwächen. Also da geht es zum Beispiel ja nicht nur jetzt um den 28-Punkte-Plan, sondern das sieht man auch in anderen Konfliktfeldern, wo halt Europa eigentlich eine wesentlich größere Rolle spielen könnte, aber wir das teilweise nicht tun, weil wir uns selber behindern in dem Bereich. Und das liegt halt eben auch in großen Teilen daran, dass wir den Werkzeugkasten der Außen- und Sicherheitspolitik nicht im vollen Umfang nutzen, der uns eigentlich zur Verfügung stehen würde.
Haben Sie da ein Beispiel für, wo wir den nicht nutzen und wo man eine größere Rolle spielen könnte?
Naja, seit Jahren, meines Erachtens jedenfalls, spielen wir auf dem afrikanischen Kontinent nicht die Rolle, die wir eigentlich spielen müssten als Nachbarkontinent des afrikanischen Kontinents. Und deswegen, es geht ja bei aller Bedeutung, die das natürlich hat, der Ukraine-Krieg, es geht nicht nur darum, dass man auf die Ostflanke der NATO, wie es jetzt heißt, schaut, sondern dass man auch schaut, was passiert denn sonst noch in unserem Umfeld. Und auch in Afrika spielen wir eben seit langem nicht diese Rolle, die wir eigentlich als Europäer spielen können oder spielen sollten vor allem auch.
Schauen wir vielleicht gleich nochmal drauf auf den afrikanischen Kontinent und die Frage, wie sehr wir uns möglicherweise von Auslandseinsätzen verabschiedet haben und eigentlich nur noch den Fokus auf Osteuropa im Moment beziehungsweise die russische Bedrohung legen. Widmen wir uns mal dem Thema, über das wir eigentlich sprechen wollten. Militärs sehen sich ja sehr, sehr genau an, wie in der Ukraine derzeit Krieg geführt wird. Kurze Einstiegsfrage, Herr Schiller, werden Kriege nach den Erfahrungen in der Ukraine künftig ganz anders geführt werden als bisher? Also wie revolutionär werden die Auswirkungen sein dessen, was man da beobachtet?
Also was in der Ukraine aktuell passiert, ist natürlich von überragender Bedeutung für viele Länder und Konfliktherde auf der Welt. Also nicht nur die europäischen Streitkräfte schauen darauf, sondern darauf wird natürlich weltweit geachtet, was dort passiert. Was man vielleicht so festhalten kann, sind ein, zwei Dinge, um es jetzt ein bisschen zu simplifizieren. Auf der einen Seite, wenn Sie jetzt sagen Revolution, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen Revolution, aber definitiv, es passiert unwahrscheinlich viel in der Ukraine mit Blick auf Innovationen, mit Blick auf die Innovationsspirale auch, die sehr schnell geworden ist. Also das heißt, in verschiedenen Bereichen auf dem Gefechtsfeld, seien es jetzt zum Beispiel Drohnen oder andere Dinge, ist es eben so, dass in der Ukraine der Innovationszyklus jetzt teilweise von Monaten nur noch auf Wochen runtergebrochen wird. Und das schaut sich natürlich jeder an. Übrigens nicht nur Streitkräfte auf anderen Kontinenten oder staatliche Akteure, sondern auch nichtstaatliche Akteure sehen das. Aber also, dass ich den Begriff Revolution so ein bisschen problematisch finde, weil wenn wir das Thema Drohnen nehmen, das ist eben auch in anderen Konflikten ja bereits Realität gewesen vor 2022, vor der russischen Invasion in der Ukraine. Und deswegen muss man da halt schauen, wie wirkt sich das aus? Also das, was schon passiert ist oder was auch teilweise in anderen Konflikten schon Realität war und auch ist, wie wirkt das jetzt zusammen mit dem, was in der Ukraine passiert? Aber Sie haben natürlich völlig recht. Also es schaut, glaube ich, mittlerweile gerade was Militärtechnologie angeht, was Taktik und Operationen angeht, schaut jeder auf die Ukraine aktuell. Aber man muss halt eben auch sagen, der Ukraine-Krieg ist ein sehr spezieller Konflikt. Also da stehen sich zwei sehr potente Streitkräfte gegenüber. Das ist in anderen Konfliktfeldern eben nicht der Fall.
Aber gucken wir uns nochmal diesen rasend schnellen Zyklus an, zum Beispiel was den Drohnenkrieg in der Ukraine angeht. Welche Phasen, würden Sie sagen, gibt es da? Wo befinden wir uns da im Moment? An welchem Punkt?
Wir haben ja schon gesehen, dass auch vor 2022 das Thema Drohnen, also weil Sie das jetzt angesprochen haben, schon seit längerem ein großes Thema ist. Also ganz plakativ, um es jetzt wirklich zu vereinfachen. Also wenn wir jetzt nur die Zeit nehmen, so ungefähr ab der Jahrtausendwende, ab dem Jahr 2000, haben wir halt gesehen, dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika unter anderem übrigens unter Barack Obama sehr viel auf eine Drohnenkriegsführung gesetzt haben. Das waren damals die Predator, später die Reaper-Drohnen für Luftschläge gegen terroristische Gruppen, unter anderem in Somalia, in Jemen, in Afghanistan. Aber parallel zu dieser Drohnen-Thematik der Amerikaner, die damals auch sehr medial im Fokus stand, war es halt auch so, dass viele andere Länder, viele andere Unternehmen auf Drohnen gesetzt haben. Also das bekannteste Beispiel, und das ist vielleicht diese Phase 2, sind die Bayraktar-Drohnen des türkischen Unternehmens Baykar, also die jetzt mittlerweile ja auch weltweit, also auch übrigens in sehr armen Ländern, wie zum Beispiel in Afrika, in Niger, genutzt werden. Und da gab es also schon weit vor dem Ukraine-Krieg eine Entwicklung im Drohnenkrieg, wenn Sie so wollen, dass viele Unternehmen, viele Streitkräfte, viele Länder relativ früh erkannt haben, was das für eine Bedeutung hat. Also nehmen Sie auch nur Israel oder nehmen Sie Iran. Und da sind wir jetzt vielleicht bei Ihrem Thema Ukraine-Krieg. Es war ja dann ganz am Anfang des Krieges in der Ukraine so, dass dann man relativ schnell gemerkt hat, dass die Russen zum Beispiel iranische Shahed-Drohnen genutzt haben, die dann auch jetzt selber unter dem Namen Geran in den unterschiedlichen Typen produzieren. Und die Shaheds wurden halt auch vor 2022 schon entwickelt und sind ja auch jetzt vom Iran in unterschiedlicher Form und auch von Proxys eingesetzt worden, also auch übrigens wieder vor 2022. Also von daher so ungefähr geht diese Entwicklung schon länger zurück. Das Problem, was wir jetzt in der Ukraine sehen, dass, wie gesagt, dieser Innovationszyklus so schnell ist und vor allem auch nicht nur mit Blick auf die Drohnen selber, also sozusagen seien sie jetzt für die Aufklärung, seien sie jetzt für Zielerfassung, seien sie jetzt für im Sinne von Kamikaze-Drohnen auf dem Schlachtfeld, sondern dass auch die Gegenmaßnahmen zu den Drohnen ja auch ebenso schnell erfolgen. Und das ist ein Innovationszyklus, der eben ganz genau beobachtet wird von sehr vielen Streitkräften und Ländern auf der Welt und auch von sehr vielen Unternehmen auf der Welt. Also ein gutes Beispiel ist ja vielleicht, weil Sie den Friedensplan Ukraine angesprochen haben, den 28-Punkte-Plan. Derjenige, der den ja wohl in Kiew überbracht hat, wenn man Medienberichten glauben darf, war Dan Driscoll. Dan Driscoll ist der Heeresminister, also nicht der Verteidigungsminister der USA. Und dieser Besuch von Dan Driscoll in Kiew war schon länger angesagt, weil Dan Driscoll so, wie ihn Donald Trump genannt hat, der Drone-Guy so ungefähr der Trump-Administration ist. Und da sieht man halt dieses große Interesse generell, was im Thema Drohnen zum Beispiel im Ukraine-Krieg passiert. Also das ist jetzt, das beobachtet wie gesagt jeder. Und leider muss man eben auch sagen, halt viele auch nichtstaatliche Akteure, und da geben sich auch für die leider eben auch viele neue Optionen. Und da reden wir nicht über Hochtechnologie, sondern einfach über den Einsatz von Drohnen in unterschiedlichen Gefechtsfeldern.
Das heißt, wenn sich auch Terrorgruppen das genau anschauen, was da passiert in der Ukraine, und Drohnen kann man sich ja relativ günstig beschaffen oder bauen lassen, bedeutet das aus Ihrer Sicht, kann man so weit gehen zu sagen, dass Kriege damit wahrscheinlicher werden in Zukunft?
Ja, sagen wir mal so, die Lage wird halt schwieriger, sowohl für zum Beispiel auch Terrorbekämpfung. Also ich erinnere daran, dass zum Beispiel ISIS, also der Islamische Staat, schon wohl 2016 bei dem Angriff auf die nordirakische Stadt Mosul Drohnen eingesetzt hat. Und das haben wir auch zum Beispiel gesehen im Jemen mit den Houthis, die auch hier nach übereinstimmenden Berichten spätestens seit 2018 Drohnen in immer größerer Menge im Jemen und dann auch eben darüber hinaus, also Sie kennen ja die Debatte über die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer, eingesetzt haben. Also das heißt, ja, nichtstaatliche Akteure verfolgen jetzt das, was in der Ukraine passiert, sehr genau, aber das haben die schon länger auf dem Schirm. Also selbst die organisierte Kriminalität, zum Beispiel in Lateinamerika, ist auch schon vor 2022 auf das Thema Drohnen gekommen. Also wie gesagt, was halt jetzt mit der Ukraine wirklich neu ist, ist diese Intensität, also dieser massive Einsatz von Drohnen, also auf einer über 1000 Kilometer langen Frontlinie und mit einer Killzone, die weit über die Frontlinie hinausgeht, und eben auch diesem von uns diskutierten Innovationszyklus. Und das ist halt auch etwas, was nichtstaatliche Akteure verfolgen. Und ja, Drohnen sind einfach zu beschaffen. Also die viel berühmten FPV, also First-Person-View-Drohnen, die können Sie online bestellen und die können Sie auch relativ leicht umrüsten. Und vor allem, die können Sie auch relativ leicht einsetzen, würde ich jetzt mal so sagen. Und das hat es ja leider eben auch schon vor 2022 gegeben.
Jetzt machen ja solche schnellen Innovationszyklen Prognosen noch äußerst schwierig. Aber kann man sagen, was das für die Zukunft bedeutet, auch zum Beispiel für den Krieg in der Ukraine? Also lässt sich da schon absehen, ob Russland oder die Ukraine da die Oberhand behalten werden bei diesem Drohnenkrieg, oder ist das absolut aussichtslos, da jetzt eine Prognose zu treffen?
Also Prognosen haben immer den Nachteil, dass sie sich mit der Zukunft beschäftigen. Also natürlich sind Prognosen immer etwas mit Unsicherheit behaftet. Aber was man halt feststellen kann, ist, dass sowohl die Ukraine wie auch Russland, und das muss man halt auch sagen, über mittlerweile nicht nur enorme Kapazitäten verfügen. Also wir reden ja hier über Drohnenproduktionen im Bereich von Hunderttausenden bis Millionen pro Jahr und eben auch dem Einsatz dieser Drohnen auf dem Gefechtsfeld die ganze Zeit. Sondern wir reden auch über das Know-how, also nicht nur über die Produktion, sondern über das Know-how, die Erfahrung im Einsatz, die natürlich beide Seiten hier gewinnen. Und es ist ja so, dass zum Beispiel Russland immer da ein bisschen unterschätzt wird. Das ist leider teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, bei vielen Bereichen so, dass wir Europäer dazu neigen, nicht nur mit Blick auf Russland, aber auch mit Blick auf andere Gegner, die wir haben, ja, also die Gegner zu unterschätzen und die Kapazitäten auch und die Möglichkeiten zu unterschätzen. Also ich kenne russische Quellen, die halt mehr oder weniger sagen, die einzigen, die sie mit Blick auf Drohnen ernst nehmen, sind ihre direkten Gegner, die Ukrainer. Und da schließt sich eben der Kreis zu dem, was ich vorher sagte, dass eben der sozusagen Drone-Guy von Donald Trump, Dan Driscoll, ja nicht umsonst jetzt in Kiew war. Also das ging jetzt, also jetzt medial steht natürlich der Friedensplan im Zentrum. Aber der ursprüngliche Grund des Besuches war ja wohl, dass er eben in Verhandlungen ist mit der Ukraine, wie die USA ukrainisches Know-how vom Gefechtsfeld auf ihre eigenen Streitkräfte übertragen können. Und das würde ich mir halt auch wünschen, dass wir in Europa halt nicht nur jetzt mit Blick auf Ukraine, sondern auch mit anderen, bei anderen Konflikten halt sehr genau schauen, was passiert da, was ist wichtig für unsere Streitkräfte, was brauchen wir als Fähigkeiten. Da passiert meines Erachtens zwar mittlerweile wesentlich mehr als früher, aber immer noch nicht genug.
Das heißt, wenn wir schon mal bei Europa sind, was bedeutet das zum Beispiel für uns in Deutschland? Wir sind ja jetzt nicht gerade als Pioniere bei der Drohnenbeschaffung oder Herstellung bekannt gewesen bislang. Ich erinnere mich noch, wir haben fast über ein Jahrzehnt darüber diskutiert, ob man die Heron-Aufklärungsdrohnen eigentlich bewaffnen können soll oder darf. Was müsste da passieren oder worauf müsste man sich eigentlich einstellen in Zukunft hier bei uns in Deutschland?
Kommen wir mal von der positiven Seite her. Es ist ja sehr gut, dass es mittlerweile neue Unternehmen gibt, auch in Deutschland, die sich mit dem Thema Drohnen und technologischen Weiterentwicklung von Drohnen beschäftigen, auch eben im militärischen Sinne. Da gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe von neu gegründeten Unternehmen. Das ist also, wie gesagt, sehr, sehr positiv zu bewerten. Ich würde dann nur ein paar Herausforderungen sehen, die gerade eben uns betreffen und die Deutschland betreffen, aber die eigentlich auch viele andere westliche Staaten haben dieses Problem. Das ist zum einen, ich hatte ja erwähnt, dass die Ukraine jetzt eben Erfahrungen gewinnt, quasi täglich, leider ja, weil sie im Krieg stehen, zum Einsatz von Drohnen in unterschiedlicher Form, sei es jetzt in Counter-UAV, also sozusagen in der Abwehr von Drohnen, sei es jetzt bei dem Einsatz direkt an der Frontlinie, sei es jetzt bei Drohnen, die auch über längere Strecken, also Long Distance sozusagen wirken können. Das passiert in der Ukraine und es ist auch sehr gut, so was man jedenfalls mitbekommt, dass unsere deutschen Unternehmen dort mit ukrainischen Partnern zusammenarbeiten. Aber es gibt andere Unternehmen, das hatte ich schon erwähnt, es gibt andere Staaten auch, die in der Drohnenthematik halt viel, viel weiter sind als wir in Deutschland. Und man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, diese Zeit vor 2022, das ist, glaube ich, schon wichtig. Nehmen Sie zum Beispiel die USA, da gibt es ja auch Startups, wie zum Beispiel das Unternehmen Anduril, gegründet 2017, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber eben halt weit vor dem Ukraine-Krieg, die eben auch aber diese Verbindung, wie sie jetzt in Deutschland unsere Unternehmen versuchen, zwischen AI, also zwischen künstlicher Intelligenz und Drohnen, schon seit längerem als Produkt so ungefähr versuchen zu entwickeln. Und also diese Erfahrung, also so ungefähr auf der einen Seite in der Produktion, auf der anderen Seite auf dem Gefechtsfeld. Und deswegen so ungefähr Partnerschaften für unsere deutschen Unternehmen, seien sie jetzt mit der Ukraine, aber seien sie jetzt auch mit anderen Herstellern und Ländern, ist halt extrem wichtig, weil wir halt schauen müssen, dass wir diese Erfahrung, die wirklich vom Einsatz herkommt, in die Entwicklung von Drohnen stecken können. Und eine zweite Herausforderung sind natürlich unsere Beschaffungsprozesse. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo Deutschland dann nicht alleine dasteht. Auch viele andere westliche Staaten haben eben sehr langwierige, sehr komplexe, hochbürokratische Beschaffungsprozesse. Und mit Blick auf den Innovationszyklus, den wir vorher diskutiert haben, der jetzt gerade eben im Ukraine-Krieg stattfindet, können wir uns, glaube ich, jetzt nicht mehr wirklich leisten, dass wir Beschaffungsprozesse haben, die dem nicht angepasst sind.
Jetzt ist es ja so, dass die Bundeswehr erstmalig zum Beispiel Kamikaze-Drohnen bestellt hat, die auch ab Ende des Jahres dann zur Verfügung stehen sollen für Übungen, für Manöver. Wie ich schon sagte, Deutschland ist da jetzt nicht avantgardistisch unterwegs, also die waren nicht die schnellsten, aber versuchen jetzt aufzuholen. Wie optimistisch sind Sie da insgesamt, dass man das aufholen kann, diesen bisherigen Rückstand, und was müsste passieren, damit man das auch wirklich hinbekommt?
Wenn man jetzt da nicht optimistisch wäre, dann könnte man es jetzt auch gleich bleiben lassen, so ungefähr. Ja? Also das heißt, wir müssen natürlich schauen, dass unsere deutschen Unternehmen auch in die Lage versetzt werden, etwas aufzuholen. Ja? Und hier kommt es wirklich sehr darauf an, dass auch unsere deutschen Unternehmen hier nicht allein arbeiten, sondern in Partnerschaften. Und wenn Sie sich das anschauen, Sie haben jetzt das Thema Drohnen immer angesprochen, aber das gilt ja jetzt auch in vielen anderen Bereichen, dass gerade im Bereich Rüstung, im Bereich Verteidigungsindustrie die internationalen Partnerschaften eben immer wichtiger werden. Man kann vieles zwar selber machen, aber man muss es halt auch zusammen mit Partnern tun, die bestimmte Expertise einbringen können, sei es jetzt eben die Erfahrung auf dem Gefechtsfeld, wie zum Beispiel ukrainische Unternehmen, aber auch zum Beispiel eine langfristige oder langwierige Produktionserfahrung. Also nicht umsonst arbeiten zum Beispiel amerikanische oder auch französische Unternehmen mit Partnern global zusammen, die natürlich jetzt eher Bündnispartner des Westens sind. Zum Beispiel gibt es Partnerschaften von amerikanischen neu gegründeten Unternehmen mit klassischen Unternehmen, also klassischen Verteidigungsunternehmen aus Südkorea. Das erscheint mir sehr wichtig, dass man diesen Partnerschaftsaspekt eben hervorhebt. Und der steht eben ganz entscheidend in diesem Zusammenhang der Erfahrung, der eigenen Expertise. Und selbst wenn sie technisch sehr gut sind, also selbst wenn sie ein Produkt haben, das wirklich technisch vielleicht einen Sprung nach vorne bringt, aber gerade im Bereich Verteidigung, gerade im Bereich Waffen zählt halt viel, wie sieht das tatsächlich im Einsatz aus? Was bringt das Produkt im Einsatz? Und da ist es halt so, dass wir eben uns da nicht mehr diese von mir angesprochenen Beschaffungsprozesse leisten können, die dem nicht Rechnung tragen, was jetzt zum Beispiel in der Ukraine passiert, aber auch was auf anderen Kontinenten und bei anderen Konflikten passiert. Ein weiteres Beispiel vielleicht ist die israelische Verteidigungsindustrie oder die türkische Verteidigungsindustrie, deren Produkte ja, wie gesagt, schon weit vor 2022 in unterschiedlichen Konflikten im Einsatz waren und die dementsprechend natürlich Daten haben, die Einsatzerfahrung haben, die die Zusammenarbeit mit den Streitkräften haben. Und das müssen halt auch unsere deutschen Unternehmen hinkriegen, beziehungsweise da muss man ihnen auch helfen, dass sie das bekommen. Und das ist auch teilweise eine Aufgabe der Politik. Das können die Unternehmen auch nicht alleine.
Lassen Sie uns, wo wir langsam zum Ende kommen müssen, Herr Schiller, nochmal einen Blick werfen auf andere Konfliktherde auf diesem Erdball. Was bedeutet das alles zum Beispiel für den Kontinent Afrika, was wir jetzt besprochen haben? Also welche Rolle, kann man das so fassen, welche Rolle spielen Drohnen? Sie hatten den Staat Niger zum Beispiel angesprochen. Spielen sie jetzt schon auf dem afrikanischen Kontinent, auch mit Blick auf den Sudan etwa oder zum Beispiel auf das Land Mali, wo sie lange gelebt haben, wo die Bundeswehr auch lange im Einsatz war?
Ja, Drohnen spielen auf dem afrikanischen Kontinent schon seit längerem eine Rolle, also auch, wie gesagt, vor 2022. Was wir natürlich aber jetzt hier sehen durch diese Verbreitung, also die zunehmende Verbreitung und die zunehmende Multiplikation von Drohnen in allen möglichen Typen, sehen wir in Afrika, also wie gesagt, schon seit längerem, also eine ungeheure Bedeutung von Drohnenkriegsführung. Man hat das gesehen im Bürgerkrieg in Sudan, was, muss man auch leider erwähnen, eine der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit ist. Dort setzen beide Seiten, also sowohl die RSF wie auch die sudanesische Armee, Drohnen ein. Es wurden zum Beispiel auch schon UN-Konvois mit Drohnen angegriffen im Sudan. Genauso setzen zum Beispiel seit mehreren Jahren afrikanische Streitkräfte türkische Drohnen, also Produkte aus der Türkei, ein. Und wir sehen halt auch zunehmend den Einsatz von Drohnen durch nichtstaatliche Akteure, wie zum Beispiel islamistische Terroristengruppen oder separatistische Gruppen. Und das hatten Sie ja auch schon erwähnt, diese Gefahr, die halt von dem Ukraine-Konflikt ausgeht für die Weiterverbreitung des Ganzen, ist halt ziemlich offensichtlich. Also alle, wie gesagt, auf dem Globus, alle bewaffneten Gruppen, alle Streitkräfte schauen momentan auf die Ukraine, was dort passiert, was dort an Innovationen passiert, wie Drohnen eingesetzt werden. Also nicht nur das Produkt an sich, sondern wie werden auch Drohnen auf dem Gefechtsfeld eingesetzt und was bedeutet das für ihre tatsächlichen Konflikte vor Ort. Und die Weiterverbreitung wird sich meines Erachtens, also das ist jetzt leider eine sehr pessimistische Prognose, die wird sich meines Erachtens gar nicht verhindern lassen. Und das sagen auch viele Analysten schon seit längerem. Auch übrigens, also das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, sollte es jetzt tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommen zwischen Russland und der Ukraine. Egal wie der aussehen wird, ist es halt so, dass damit natürlich auch sowohl in der Ukraine wie auch in Russland vor allem Know-how und Produkte zur Verfügung stehen, die eventuell woanders hin problemlos exportiert werden können und auch eingesetzt werden können. Und gerade Russland, würde ich jetzt sagen, hätte da keine Scheu damit, dieses Know-how und die Produkte, die Russland da jetzt hat in der Drohnenkriegsführung, aber nicht nur in der Drohnenkriegsführung, sondern auch in vielen anderen Bereichen, dass das natürlich auch anderen Ländern, anderen Streitkräften zur Verfügung gestellt wird. Und damit haben sie automatisch, das ist fast nach allen Kriegen, so ein Blick in die Geschichte zeigt das, dass sie dann automatisch eine Weiterverbreitung haben aus den Arsenalen der Konfliktparteien, die dann eben nach einem Waffenstillstand schauen müssen, wo sie bleiben. Und gerade Russland nutzt Rüstungsexporte ja sehr strategisch im Gegensatz zu Europa. Also muss man leider so sagen, die Russen sind da nutzen das gezielt.
Zum Beispiel nach Afrika. Das heißt, Sie würden, vermute ich mal, dazu raten, dass man all diese anderen Konflikte, diese globalen Konflikte, die sich ja auch durch eine Weiterverbreitung, wie Sie es nennen, noch verschärfen könnten, auch aus europäischer Sicht nicht aus dem Auge zu verlieren.
Nein, auf gar keinen Fall. Also es ist ja jetzt bereits schon so, dass das Know-how bei unterschiedlichen Waffensystemen quasi über den Globus zirkuliert. Also das hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass heutzutage diese Weiterverbreitung von Know-how und Informationen viel einfacher fließen. Also wenn wir jetzt hier über Drohnenkriegsführung beispielsweise jetzt an der ukrainischen Front diskutieren, da gibt es ja heutzutage Unmengen an Videos, an Kommentaren, Analysen, die jeden Tag gepostet werden auf Social Media, auf unterschiedlichen Plattformen. Und deswegen, also das Know-how und das Wissen zirkuliert sowieso. Und natürlich auch nach einem Ende des Krieges in der Ukraine, was wir ja alle hoffen, sind dann natürlich auch Ressourcen frei, sagen wir jetzt mal zum Beispiel auf der russischen Seite, um Partner, Bündnisfreunde, die auf der Seite Russland stehen, mit eben jenem Know-how und mit Produkten aus dem russischen Arsenal aufzufüllen. Wir haben ja da zum Beispiel schon eine Situation, wo das jetzt schon passiert. Also Russland liefert ja schon an einige Sahelstaaten, unter anderem Mali, weil sie das angesprochen haben, liefert ja schon seit Jahren Material an die malische Armee. Und das erfolgt ja auch auf anderen Konfliktschauplätzen. Und da wird auch teilweise Know-how transferiert. Da sind auch teilweise, man spricht dann immer von russischen Söldnern, aber es geht eigentlich im Wesentlichen um das russische Know-how, was damit transferiert wird. Das passiert ja schon. Und wie gesagt, also meine Befürchtung ist halt, mit Blick auf die Erfahrungen der Geschichte, dass gerade nach einem Waffenstillstand die Russen noch viel mehr Möglichkeiten haben werden, um das in ihrem Interesse auf anderen Konfliktschauplätzen geltend zu machen.
Das heißt, um das abzubinden, Sie hatten das am Anfang unseres Gesprächs schon mal angedeutet, es wäre aus Ihrer Sicht problematisch, wenn man jetzt den Fokus ausschließlich auf die Landes- und Bündnisverteidigung legt und eben andere Konfliktherde auf diesem Globus aus dem Auge verliert.
Ja, die Landes- und Bündnisverteidigung muss unser zentrales Thema sein. Aber wie gesagt, was bedeutet Landes- und Bündnisverteidigung? Wenn Sie einen Blick auf die Karte Europas werfen, werden Sie feststellen, dass wir nicht nur eine Grenze Richtung Osten, also Richtung Russland, Weißrussland haben, sondern wir auch mit dem Mittelmeerraum eine Grenze nach Süden haben und einen Nachbarkontinent Afrika, der uns genauso betrifft wie das, was im Osten passiert. Wenn Sie sich auch hier anschauen, nicht nur was jetzt ein bisschen weiter entfernt in Subsahara-Afrika passiert, sondern was allein schon nur im Mittelmeerraum an Konflikten oder an Konfliktpotenzial, sagen wir es mal so, existiert, dann sind wir gut beraten aus meiner Sicht als Europäer, aber vor allem auch als Deutsche, jetzt nicht nur den Blick nach Osten zu werfen, sondern im Sinne einer ganzheitlichen Strategie das europäische Haus nach allen Seiten zu sichern. Es geht nicht nur darum, so ungefähr die Eingangstür zuzunageln oder zu sichern mit einer Videokamera und mit einem zweiten Schloss, sondern es geht auch darum, dass wir die Terrassentür, also die jetzt vielleicht Richtung Süden sich orientiert, dass wir die genauso im Blick haben, dass wir halt auch da sagen, was kann denn da passieren, was uns genauso betreffen könnte und was uns genauso vor die Füße fallen kann, wie jetzt die russische Aggression. Und hier gibt es auch leider, wenn Sie sich den Mittelmeerraum anschauen, eine ganze Reihe von Konfliktherden, die uns direkt betreffen. Die sind direkt vor unserer Haustür. Als ein Beispiel wäre jetzt die Passage durch den Suezkanal, die für unsere Lieferketten ziemlich wichtig ist. Und wo wir zwar als Europäer mittlerweile eine EU-Mission haben, die heißt Aspides, aber im Verhältnis relativ wenig eigentlich machen. Also das kommt auch mittlerweile, seit die Houthis ihre massiven Angriffe ein bisschen runtergefahren haben auf den Seeweg, Rotes Meer Richtung Suezkanal, kommt das auch in den Medien zum Beispiel kaum mehr vor. Das ist aber für uns entscheidend. Das betrifft nicht nur unsere Lieferketten, sondern es betrifft auch Partner, die wir haben. Ja, das ist etwas, was man eben nicht aus dem Blick verlieren sollte. Ganz im Gegenteil, wo man eben im Sinne einer ganzheitlichen Strategie sich überlegen müsste, wenn man jetzt über zum Beispiel einen Drohnenwall gegenüber Russland im Osten spricht, was brauchen wir denn für Fähigkeiten, was brauchen wir denn für politische Ansätze, also nicht nur jetzt militärtechnisch, sondern was brauchen wir an politischen, an sicherheitspolitischen Ansätzen im Mittelmeerraum, gegenüber Afrika, mit Blick auf den Nahen Osten. Und da ist es halt dann schon so, wir hatten das Thema ja vorher, wie groß ist der Einfluss Europas? Ja, ich habe halt die Befürchtung, dass zum Beispiel Länder wie Katar, Saudi-Arabien, dass die eher auf die USA schauen als auf uns. Und das muss sich ändern. Also das wird sich nicht von heute auf morgen ändern, aber wir müssen jedenfalls uns bewusst sein, dass das für uns Regionen sind, die zentral für unseren Wohlstand sind, für unsere Sicherheit sind, auf die wir auf jeden Fall einen intensiven Blick werfen müssen. Und da reicht es eben nicht nur zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich auf die Ukraine. Wie gesagt, man kann nicht nur die Eingangstür sichern, sondern man muss auch schauen, dass das gesamte Haus gesichert ist. Also man sollte mit allen Nachbarn in einem Verhältnis stehen, das möglichst dazu führt, dass man konfliktfrei durch die Welt kommt und eben nicht nur mit einem.
Herr Schiller, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Küssner.
Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und wenn ihr jetzt weiterhören wollt, dann empfehlen wir euch das ARD-Klima-Update. In der neuen Folge geht es um die Idee, wo wir überall CO2 verschwinden lassen können, zum Beispiel auch im Meer.
Hallo, ich bin Arne Schulz, einer von 4 Hosts vom ARD-Klima-Update. In unserem Podcast erwarten euch alle 2 Wochen tiefgründige Klimarecherchen aus Deutschland und der ganzen Welt. Außerdem hört ihr bei uns Interviews mit Expertinnen und Experten, die spannende Einblicke bieten.
Das beschleunigt sich jetzt mit der Elektromobilität. Gucken Sie sich Norwegen an. Da hat dieser Übergang von 20% auf nahezu 100% innerhalb von 10 Jahren stattgefunden. Es ist also möglich.
Und wir legen besonderen Wert darauf, immer auch eine Perspektive zu vermitteln, die Mut macht. Damit ihr keine neue Folge verpasst, abonniert jetzt das ARD-Klima-Update, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.